Audiamo Plus. Wir hören uns.
Kunst
und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben.
Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark.
Aloha. Hallo,
Grüß
Verena.
Euch. Hi.
Hallo.
Hallo.
Und wir reden jetzt heute. Wer sind wir? Was machen wir? Wer bist du? Wo fangen wir an?
Wir sind der Podcast Kunst und Klischee und wir sind heute live in der Superbude mit der Verena Giesinger. Und wir freuen uns total, dass du heute da bist bei uns. Es ist nämlich die erste Live-Show in dieser Staffel. Und du bist die erste Gästin bei uns.
Wow.
Ja, ja, ja.
Danke.
Wir haben
uns
einen besonderen Gast, eine besondere Gästin ausgesucht. Und zwar, ich habe es vorher schon zum Christian gesagt, es gibt so Leute, ich weiß nicht, ob sie das kennt, die sieht man irgendwo im Internet. Und dann denkt man sich, irgendwann werde ich mit dieser Person reden. Ich glaube, wir begegnen uns mal. Und ich freue mich total, dass das heute passiert. Natürlich mit euch allen. Das ist natürlich voll schön, dass wir uns jetzt so kennenlernen. Und ich freue mich voll, dass du da bist.
Ja, ich mich auch. Ist total aufregend, das live zu machen. Ich kenne ja Podcasts nur im intimen Rahmen. Aber mit Leuten, jetzt werde ich ein bisschen zu euch sprechen.
Finde ich voll okay. Ja, voll. Aber du bist es sowieso gewohnt, dass du auf der Bühne stehst, oder? Für dich ist es jetzt sicher kein Ding da.
Ja, es ist immer entweder oder. Entweder ich sprich zum Publikum oder ich sprich zu einer Person in ganz verstecktem, intimen Rahmen. Also beides.
Ja.
Ja. Und das Musikhaus ist heute ja auch da. Das heißt, ich fühle mich eigentlich wie zu Hause.
Na bitte, perfekt. Aber so wollen wir das auch haben. Weihnachtliche Stimmung hier. Und ja.
Ich mache mal eine Mini-Intro.
Ja.
Also wir haben mit dir wahrscheinlich vor allem mal eine Musikerin da. Du hast, du spielst Klavier, du leitest nicht nur einen Chor, aber du hast einen schon angesprochen, den Musikchor. Mhm. Du hast auch Kultur- und Medienmanagement studiert. Das heißt, du bist da an unterschiedlichen Stellen in diesem Kulturbereich tätig. Mhm. Und wir gehen einmal davon aus, dass es ursprünglich einmal mit sehr viel Emotionen begonnen hat, dass da irgendwie eine Sehnsucht war. Und wir würden gern dorthin gehen, also zu deiner Sozialisierung, wie war das, welchen Stellenwert hat Musik da eingenommen, welchen Stellenwert hat da auch Singen eingenommen?
Mhm. Also ich bin am Land groß geworden. Musik hat immer schon eine große Rolle in meinem Leben gespielt, aber tatsächlich gab es damals nur klassischen Unterricht. Ich habe Klavierunterricht und Geigenunterricht bekommen, habe viel in Orchestern gespielt und habe früh schon gemerkt, dass Musik für mich eine große Rolle spielt, war immer schon bereit, viel Zeit dafür herzugeben, auch im Privaten. Aber irgendwas daran habe ich gemerkt, ist nicht ganz meines. Also ich habe wirklich dieses leistungsorientierte klassische Musikunterrichtleben geführt mit Wettbewerbespielen und allem, was dazugehört, was ich im Nachhinein absolut verrückt finde, dass man so einem Kind und Jugendliche Musik beibringt, weil das nimmt einem genau das weg, was Musik eigentlich machen sollte, nämlich emotionaler Ausdruck. Und es bringt sofort das Vergleichen und etwas Kompetitives mit sich. Und davon habe ich mich zum Glück immer mehr lösen können, weil ich einfach gemerkt habe, klassische Musik hat für mich vor allem reproduzieren bedeutet. Klassische Musik wird vor allem von Männern oder wurde immer von Männern komponiert und das schon vor über 100 Jahren. Das heißt, ich konnte gar nicht mehr nachvollziehen, was die Männer sich damals eigentlich gedacht haben, als sie das komponiert haben. Somit habe ich einfach Forte gespielt, wenn Forte gestanden ist und Piano, wenn Piano gestanden ist, aber habe eigentlich nicht wirklich gewusst, was ich mache. Ich habe dann mit, ich glaube, 21 angefangen, Musiktherapie zu studieren in der Musikuni in Wien. Und das war so der Beginn davon, dass ich endlich spüren habe dürfen, was es bedeutet, frei Musik zu machen und nicht nur einfach zu spielen, was auf Noten steht. Da hat man sehr viel improvisiert und es ging ausschließlich darum, das zu machen, was ich selber in mir drinnen spüre. Und da hat sich wie eine neue Welt für mich aufgetan. Dieser Leistungsdruck war endlich nicht mehr relevant, sondern es ging darum, was will ich musikalisch machen. Und ungefähr zu der Zeit habe ich das Bedürfnis bekommen, mehrstimmig zu singen und habe mich auf die Suche nach Chören gemacht in Österreich. Das war 2014 oder in Wien. Und zu der Zeit gab es nur klassische Chöre oder Kirchenchöre und ein paar vereinzelte Unichöre und nirgendwo habe ich mich wirklich zugehörig gefühlt. Und deswegen habe ich mit 4, 5 FreundInnen in meinem WG-Schlafzimmer in Meidling angefangen zu singen. Damals, glaube ich, Halleluja war unser erstes Lied.
Sind die heute noch dabei beim Schmusikhör?
Halleluja nicht mehr, aber die Sängerinnen sind noch dabei, ja. Okay. Genau, ja. Und es war eben zu der Zeit dann so, dass sich unsere Idee von Chor so schnell herumgesprochen hat, dass immer mehr und mehr Leute in mein Schlafzimmer gekommen sind und das Schlafzimmer zu klein wurde. Und da musste man in ein Künstlerinnenatelier auswandern und seitdem singen wir. Und ich bin Chorleiterin geworden, so.
Ich würde gern dann nochmal Pause drücken und zurückspulen ja. Und noch ein paar, ich glaube, ich habe noch ein paar Stellen, wo ich rein möchte, nämlich einerseits zwischen dieser ursprünglichen quasi Musikausbildung, wo Musik ein strenges System ist, wo da eben Noten sind, ich verstehe das noch immer nicht, warum das eigentlich notwendig ist, grad, also es muss jetzt nicht Gesang sein, es kann Klavier, könntest du auch lernen, ohne noch lesen zu können,
ja.
Noten lesen. Genau, aber wir kennen das so, ist ein strenges System. Mhm. Und dann hast du weiter gesprochen über Musiktherapie mit 21. Aber was war dazwischen? Was war in deiner Jugend? Wie war das Singen zu Hause? Gibt es da Erlebnisse oder ist das eben zu sehr ein Stereotyp, dass jemand, der später einen Chor leitet, auch wirklich zu Hause gesungen hätte?
Also es ist sehr spannend, weil Singen war eigentlich nie mein Medium, mit dem ich Musik gemacht habe, sondern eben eher mit Klavier und Geige und in Orchestern. Also mir hat vor allem dieses gemeinsame Musizieren immer wahnsinnig emotional abgeholt. Das habe ich geliebt. Zu Hause üben, so wie meine Schwester, die hat jeden Tag 8 Stunden klassische Klavierübungen gemacht. Viel davon einfach nur Fingerübungen, die woraufhin sie dann auch Beschwerden bekommen hat. Das war nie mein Ding. Ich habe ich mochte diese Art von Musik machen, habe mir irgendwie nie abgeholt. Wir haben viel Musik zu Hause gehört und erlebt. Ich bin in einer musikalischen Familie groß geworden. Mein Bruder hat zuerst Akkordeon gelernt und dann ist er später Jazzmusiker geworden. Auch der hat sich von diesem klassischen Leben ein bisschen befreit. Ich würde meine Zeit als Jugendliche sehr suchend beschreiben. Ich war in dem, wie ich bin, habe ich mich eigentlich vor allem isoliert und alleine gefühlt, weil in Vorarlberg es einfach einen Weg gibt zu leben und das ist ein sehr konservativer und ich habe schon recht früh gespürt, dass ich mich da nicht dazugehörig fühle und eigentlich recht oft viel davon nicht verstanden habe, wie das lebt. Ben dort ist und auch wie meine Familie Werte für sich gefunden hat und habe eigentlich ständig versucht, dem auszubrechen und bin dann mit 14 oder 15, wie man als gut privilegierte bürgerliche Vorarlbergerin macht, um auszubrechen, bin ich Punk geworden und habe mich dann eigentlich viel in der Punkmusik wiedergefunden, was ich jetzt relativ witzig finde. Aber ja, ich glaube, das war so ein bisschen das Erste, was anders zu klassischer Musik war und anders zu der Musik, die wir zu Hause gelebt haben. Und auch dieses gemeinsame Pogen, das es da ja auch gibt, das war einfach ein wundervolles Ausbrechen. Das war so der erste Kontakt für mich mit anderer Musik, gemeinsam mit Kelly Family und Echt.
Okay, das berührt mein Herz auch. Aber war das für der Familie voll okay, dass du dann in die musikalische Richtung gehst, also beruflich auch mit Musiktherapie und dass du da dich verwirklichst? Weil es ist ja auch nicht immer gang und gäbe, dass sie sagen, ja, mach das.
Ich glaube, da gibt es nach wie vor schon eine größere Skepsis dazu. Dem Schmusechor oder eben ich als Dirigentin vom Schmusechor eilt auch ein Ruf voraus, dass es vor allem nur ein Hobby ist und sehr viel Spaß macht. Ich glaube, dass sowohl meine Familie als auch die Außenwelt länger nicht verstanden hat, wie viel Arbeit das eigentlich dahinter steckt und dass wir das durchaus alles sehr ernst meinen, was wir da machen. Und es war ja auch ein längerer Weg, dass ich mich selber getraut habe zu sagen, dass ich Musik als Beruf mache, dass ich Berufsmusikerin oder Dirigentin bin, ist tatsächlich erst seit einem Jahr. Davor habe ich mich durchgehandelt mit Musiktherapeutin in der Psychiatrie sein, dann Kulturmanagerin sein, Projektmanagerin, lauter Berufe und Puzzlesteine, die so ein bisschen Umwege rund um den eigentlichen Schweinsbraten waren. Und deswegen hat es, glaube ich, für mich auch schon länger gedauert, bis ich mir getraut habe, diesen Schritt zu machen. Und meine Familie kommt jetzt langsam schon hinterher. Es gibt auch so etwas wie Freude und Stolz, aber ich glaube, dass es schon auch, wie soll ich sagen, eine Vorsicht gab oder eben so ein gewisses, so eine Skepsis, ob man davon wirklich auch leben kann. Ist das wirklich auch ein Beruf? Ja, das hat es bei mir in der Familie definitiv gegeben.
Ja. Vielleicht als letzte Frage zu diesem Teenager-Ding, aber ich bin noch neugierig, weil du hast eingangs gesprochen von Musik als persönlichem Ausdruck. Und was war dein persönlicher Ausdruck in dieser Teenagerzeit? Ich weiß gar nicht, wie sehr es mir wirklich um die Teenagerzeit geht, aber mir geht es um, quasi, wo du heute stehst, ist irgendwie erklärbar, so dass es eben dann auch schon die Familie nachvollziehen kann, auch wenn sie vielleicht nicht alle Tiefen und Untiefen verstehen. Deswegen machen wir ja auch diesen Podcast, damit sowas sichtbar wird. Aber weil ich habe Musiktherapie gar nicht noch so verstanden als etwas, was so, was auch in diese Art von kreativer Richtung geht, wie zum Beispiel Komposition oder, oder Fotografie oder was auch immer. Und wie war das bei dir? Also wie bist du zu Musiktherapie gekommen?
Also ich glaube, um jetzt noch einmal in die Teenage-Jahre zurückzugehen, das Größte, wo ich mich so alleingelassen gefühlt habe, war, dass ich immer schon ein sehr leidenschaftlicher, expressionistischer Mensch war, die sehr viel Gefühle spürt und auch keine Scham oder Scheu hatte, darüber zu sprechen, dass ich Gefühle spüre. Da gab es aber sehr wenig Widerhall oder Leute, die mit mir darüber reden wollen oder Leute, die auch so empfinden wie ich. Ich habe ganz lang, also etliche Jahre, das Gefühl gehabt, mit mir stimmt was nicht. Ich bin so, wie ich bin, nicht dieses Wort, was in Österreich so gern verwendet wird, normal. Und ich glaube, dass das war, was mir dann irgendwie indirekt auch schon zur Musiktherapie gebracht hat. Du hast recht, Musiktherapie ist in erster Linie ein psychotherapeutischer Beruf. Das heißt, man verbindet eher was Soziales damit. Ich glaube, da kann man auch noch ein bisschen ausschweifen, dass ich als Frau, ich bin mit zwei Brüdern und einer Schwester aufgewachsen und es war relativ klar bei uns, dass meine Brüder etwas in Richtung Management, BWL und Architektur machen werden und dass meine Schwester und ich entweder Klavierlehrerin oder etwas Soziales machen werden. Da habe ich erst viel später gecheckt, dass das eigentlich gar nicht meine Entscheidung war, sondern eigentlich schon etwas ein Weg, der für mich freigegeben wurde oder entschieden wurde. Und Musiktherapie war dann für mich so ein Weg, wo ich gehofft habe, endlich mit diesen Gefühlen sein zu dürfen und die auch zum Ausdruck bringen zu dürfen. Und der Beruf selber, Musiktherapeutin, würde ich jetzt vielleicht nicht als so etwas bezeichnen, wie man sich vielleicht Komponistin vorstellt, indem man immer neue Musik kreiert. Aber das Studium selber hat eben Fächer gehabt wie Improvisation, wie Harmonielehre, wie Dirigieren, alle möglichen. Das heißt, ich habe da erstmalig so einen Input von einer gänzlich neuen Welt bekommen. Und das war das, wo ich dann eben andocken konnte und schlussendlich dann eh nicht mehr Musiktherapeutin war, sondern diese Puzzlesteine genommen habe, um immer mehr in die Richtung mich zu bewegen, wo ich eigentlich hin will. Das war nie eine bewusste Entscheidung. Das war eher etwas, was passiert ist oder was, glaube ich, meine Intuition mich dahin geführt hat.
Aber was macht eigentlich eine Musiktherapeutin ganz genau? Kannst du das erklären? Wie schaut der Alltag aus und wie lange hast du das gemacht und
ich war 3 Jahre lang Psychotherapeutin, Musiktherapeutin in einer Erwachsenenpsychiatrie im Donauspital. Es ist eine Form von Psychotherapie, nur dass Musik noch ein zusätzliches Ausdrucksmittel ist, das man verwenden kann. Ich fand das immer sehr hilfreich, vor allem für Patientinnen, die verbal nicht mehr ganz an Stellen hinkommen, wo das Unbewusste einen eigentlich leitet. Und da kann die Musik gut oder schneller hinkommen. Es ist durch Nonverbales, kommt man mehr in Berührung mit Gefühlen. Und da gibt es verschiedene Arten, wie man Musiktherapie machen kann. Wir haben sehr viel aktive Musiktherapie gemacht. Das heißt, wir hatten einen Raum voller Musikinstrumente, in dem die PatientInnen sich ausdrucken konnten und mit mir therapeutisch arbeiten, entweder im Einzelsetting oder in der Gruppentherapie.
Und hast du da was vorzeigt oder so? Oder sitzt man da eigentlich nur daneben und beobachtet und analysiert man das dann noch oder bespricht man dann noch mit dem Patienten, was das mit einem macht?
man spielt viel gemeinsam. Also es geht wirklich auch um die Beziehungsebene, die man zwischen Therapeutin und Patientin hat. Es gibt Interventionstechniken, die man in die Musik einbauen kann, dass man wirklich therapeutisch mit den Patientinnen arbeitet. Es gibt ganz ein klassisches Mittel, keine Ahnung, ein Patient, Patientin hat Schwierigkeiten, Wut zum Ausdruck zu bringen. Da ist es sehr, kann sich vielleicht sehr plakatives Beispiel für Musiktherapie, aber jede Person kann sich möglicherweise vorstellen, dass es befriedigend sein kann, wenn man auf eine Trommel raufschlagt.
Das bräuchten wir eigentlich alle viel öfter, glaubst du nicht?
I agree. Ja. Ich finde, Wut zum Ausdruck bringen ist ein riesengroßes Problem unserer Gesellschaft und vor allem bei Flinterpersonen könnten wir alle viel mehr auf Trommeln aufschlagen, auf jeden Fall.
Hast du eigentlich irgendwelche so vielleicht eh schon in dir vorhandenen Kompetenzen oder eben in dieser musiktherapeutischen Praxis dazu gewonnenen Kompetenzen für die spätere Chorleitung anwenden können?
Ja,
schöne Frage.
Ja, das ist eine schöne Frage. Es war tatsächlich zum Beginn vom Schmusechor ein Fluch und ein Segen zugleich, dass ich Musiktherapie studiert habe, weil ich von mir behaupten kann, dass ich ein sehr ausgeprägtes Empathieverständnis habe oder Empathievermögen. Und das hilft einem als Chorleiterin sehr. Das führt aber auch dazu, dass man alle Gefühle im Raum wahrnimmt und alle Bedürfnisse auch wahrnimmt. Wir sind mittlerweile 50 Personen im Schmusechor. Das heißt, wenn ich diese Empathiefähigkeit ständig eingeschalten habe, dann ist es auch ein bisschen ein Fluch, weil man kann diesen Bedürfnissen einer Gruppe niemals gerecht werden. Und ich habe das am Anfang sehr viel versucht und habe eigentlich sehr viel versucht, zu ermöglichen und umzusetzen und auf jedes einzelne Bedürfnis einzugehen, so dass eigentlich die Grenze für mich zwischen Therapeutin und Chorleiterin oft ein bisschen ungesund verschwommen ist. Und das musste ich erst lernen, dass ich da einen guten Weg finde, wie so ein Volume-Knopf eigentlich ein- und ausschalten kann. Aber das waren schon, das zum Beispiel, diese Empathiefähigkeit gezielt einzusetzen, ist auf jeden Fall etwas, was ich vom musiktherapeutischen Beruf mitnehmen habe können und umsetzen habe können. Und auch Gruppen leiten ist ja nicht etwas, was einem einfach so passiert. Das ist schon sehr herausfordernd. Wir haben sehr viel Gruppentherapie-Erfahrung gemacht. Ich glaube, das kommt mir sehr zugute, dass ich das dort gelernt habe. Und auch Konflikt lösen ist etwas, was man als Therapeutin lernen muss und auch sich nicht davor zurückscheuen darf. Und das kommt mir in unseren Chören sehr zugute.
Aber das hört sich jetzt so, als wäre der Schmusechor so ein Therapiechor, so jetzt, wo du das jetzt so sagst.
Eben. Das war es vielleicht zu Beginn ein bisschen. Ich bin sehr froh, dass es das jetzt nicht mehr ist.
Ja. Wobei, ich habe mal gelesen, dass auch jedes gute, tiefe, ernst gemeinte, freundschaftliche Gespräch eigentlich auch sehr psychotherapeutische Wirkung hat. Und das ist auch wirklich, was ich erlebe in genau diesen Momenten. Und vielleicht darf das ja auch sein. Also natürlich, ich weiß schon, was du meinst, warum du dich davon abgrenzt. Aber ich finde auch, es kann auch was verloren gehen, wenn man es nicht sieht als nochmal so eine Superpower eigentlich, die etwas hat. Nämlich, dass da Vulnerabilität ja erwünscht ist vielleicht oder sein darf oder auch Raum hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei euch so ist, ohne es wissen zu können.
Ja, es ist durchaus eine Superpower. Wir bezeichnen, oder ich und Menschen, die auch so viel Empathiefähigkeit haben, wir bezeichnen es auch oft als Superpower. Aber diese Superpower kann man eben nicht die ganze Zeit einsetzen, weil sonst laugt es einen enorm aus. Und ich glaube, für mich war es eher die Herausforderung, dahin zu kommen, mir selber als Chorleiterin und Dirigentin zu vertrauen und auch darauf zu vertrauen, dass das, was ich mache, schon gut ist und dass ich auch Kritik annehmen kann, ohne dass ich jetzt gleich mein ganzes Konzept über den Haufen werfen muss. Und weil dieses Menschen pleasen und Menschen was recht zu machen, das habe ich extrem in mir. Und ich glaube, dass das auch ein Fluch und Segen für viele Flinterpersonen einfach ist, weil wir so sozialisiert worden sind, immer zu spüren, immer Emotionen zu regulieren. Ja, immer. Wir hatten gerade vor kurzem ein Konzert, da bin ich auf die Bühne gekommen und ein älterer Herr im Publikum hat lautstark gesagt, boah, die schaut aber ernst. Und haben so gedacht, krass, muss ich nicht schauen, dass es ihm jetzt taugt, und haben natürlich extra dann nicht mehr nett geschaut für ein paar Minuten, weil ich mich so provoziert gefühlt habe. Aber ich glaube, das ist so etwas, eben das habe ich so in den letzten 9 Jahren auch gemerkt. Ich habe den Chor angefangen und wollte immer mit allen, auch weil du vorher gesagt hast, Freundinnenschaften, Gespräche sind voll gut. Das ist unglaublich wichtig und das ist total wichtig, dass das auch im Privaten stattfindet oder auch im Schmusechor selber untereinander stattfindet. Aber ich kann das einfach nicht mit allen machen und das war etwas, was ich erst raus eruieren haben müssen. Oder wie viel davon geht, dass es mir auch noch gut geht damit.
Aber der Name selber, Schmusechor, ist schon sehr nahe,
ja.
So gefühlt. Die Frage kriegst du wahrscheinlich ständig, warum Schmusechor? Weil es einfach, ja, weil es sich wohlig warm anfühlt.
Wegen
oder?
Im Schlafzimmer?
Ah ja, wegen dem Schlafzimmer, weil es kuschelt habt so viel. Erzähl.
Es ist wirklich die meistgestellte Frage in jedem Interview. Ich sollte mir wirklich mal eine bessere Geschichte dafür erzählen, damit ihr euch irgendwie mit was Tollem pleasen kann.
Es ist du musst uns überhaupt nicht pleasen, gell?
Danke, Mai, lehn mich extrem zurück. Schmusen und singen, machen wir beides mit den Lippen. Es ist sehr viel Leidenschaft dahinter. Ja. Also lag es für uns auf der Hand. Und das Bett hat tatsächlich was damit zu tun. Ich lag mit meinem damaligen Ex-Freund im Bett und habe mit ihm gemeinsam überlegt, was ein guter Chorname sein könnte. Ja. Der wird sich jetzt freuen, dass ich diese Geschichte erzähle. Wenn du es hörst, danke für die Inspiration.
Ja, es ist wichtig in manchen Momenten. Ja. Aber ich finde den Namen catchy.
Ja.
Also... Ich finde, er ist richtig, er passt.
Danke.
Er passt.
Ich glaube sogar, dass wir manchmal Konzerte bekommen, nur wegen unserem Namen.
Ja. Und ist es dann also untereinander, dass ihr dann mehr dazu animiert werdet, dass ihr euch Busseln gibt oder so? Ist das etwas...
Es ist ja nicht der Busselchor.
Naja, aber es...
Na. Ich würde also dann schon halt schmusen erwarten.
Es ist so CI-mäßig, so wir müssen jetzt ein bisschen schmusen. Und,
also CI, es ist die Aufnahmeprüfung, da muss man immer zuerst mal ein Busserl verteilen und dann schauen wir, ist es gut gewesen oder nicht, dann dürfen die Leute ein in Schmusechor.
Sind wir da. Ja.
Ja, die heute da sind, die haben das alle schon durchgemacht, musst du dir vorstellen.
Geil.
Ich glaube schon, dass wir sehr körperlich sind und sehr viel Körpernähe austauschen. Es gab auch eine Zeit, in der wir sehr viel miteinander geschmust haben. Das ist nicht nur eine Legende, sondern wirklich passiert. Leider ist dann Corona gekommen und deswegen ist es mittlerweile schon so lang her, dass es sich wie eine Legende anfühlt. Oh, yeah. Aber es sind ein paar da, die wissen, es hat wirklich stattgefunden. Es gab eine Zeit, da haben wir viel miteinander geschmust. Drum dürfen wir den Namen schon tragen, finde ich.
Ja. Ich würde gern wissen, was Singen für dich bedeutet. Für dich persönlich, aber auch vielleicht als Kulturtechnik, als etwas, was Menschen schon immer gemacht haben, da in einer Tradition zu stehen, aber eine Tradition, die ja für dich aufs erste Mal wahrscheinlich fast eher abzulehnen ist. Aber auch eben emotional. Was ist es?
Oh, für mich ist es in erster Linie etwas, was ich eben am liebsten gemeinsam mache. Ich singe gar nicht so gerne alleine. Ich bin nicht eine von diesen Personen, die überall und immer singt. Aber sobald ich mit einer anderen Person mehrstimmig singe, sei es frei oder irgendein Stück, was wir gemeinsam singen, ist es so ein, ich kriege jetzt sogar so ein wohliges Gefühl in meiner Magengegend. Es ist so was ganz wohlig Vibrierendes, was mich enorm erfüllt. Wir können so harmonieren, Sekunden, also wenn so zwei Töne nebeneinander liegen und man hält es mit einer anderen Person aus, das erfüllt mich auf eine Art, das kann ich eigentlich kaum in Worte fassen. Es geht manchmal sogar so weit, dass es mich zum Weinen bringt oder zum Lachen bringt, weil ich diese Musik dann so stark spüre. Oder als Dirigentin auch, wenn ich mit den Chören an dieser Musik und an deren Stimmen und man fängt so etwas an und es ist noch ganz roh und zerfallt eigentlich und man hat manchmal so verzweifelnde Momente, wo man sich denkt, fuck, da kommen wir nie weiter und dann gibt es irgendwann diesen Knopf, der aufgeht. Es entsteht so ein Oberton klingendes Vibrieren im Raum. Da gibt es für mich eigentlich fast nichts Schöneres. Und nicht nur eben, wenn ich es selber mache, sondern ich war vor kurzem gerade bei Cat Frankie mit Bodies im Volkstheater. Große Empfehlung an alle, die Cat Frankie nicht kennen. Und ich kann es nicht genau beschreiben, aber wenn Menschen miteinander singen, dann berührt mich das so, dass ich dort auch im Publikum einfach instantly anfangen musste zu weinen. Das ist für mich Singen. Und diese ganz intime, vulnerable Ausdrucksform, wo kein Instrument dazwischen ist, sondern die Menschen das einfach selber machen. Ich finde, da gibt es wenig Vergleichbares für mich.
Ich wollte auch noch dazu fragen, Singen benötigt Atmung und durch Atmung kann man das Nervensystem sehr stark beeinflussen. Mhm. Und damit hat es, finde ich, was Therapeutisches auch. Mhm. Wie sehr ist dir das bewusst oder siehst du das überhaupt so? Oder was macht das mit dir, dass hier Leute sind, die durch das Singen auch potenziell andere Bewusstseinszustände erleben können? Es nicht nur generieren können für andere, sondern auch in sich. Mhm.
Das ist etwas, was ich in fast jeder Probe glaube zu erleben. Es passiert ganz oft, dass der Chor in den Raum kommt oder ich auch selber, und wir kennen es alle in unserer kapitalistischen Welt, sind wir oft unnötig gestresst oder haben Tage, wo es uns einfach wirklich nicht gut geht, und das merkt man. Diese Grundstimmung ist dann sehr stark im Raum. Es gibt dann viele Proben, wo ich mir denke, so, boah, heute wird es anstrengend, heute wird es zart und ich habe eigentlich gar keine Lust. Und dann passiert irgendwas, meistens schon beim Einsingen oder beim Miteinander körperlich sein oder vielleicht eben auch durch die Atmung. Ich glaube, es ist ein Konglomerat aus allen möglichen Dingen, die wir da gemeinsam machen. Und plötzlich entsteht diese Magie im Raum und die Menschen werden wacher. Die Gesichter fangen an zu strahlen, die Müdigkeit ist wie wegverflogen. Wir proben ja oft 3,5 Stunden, wo man sich schon denken kann, es ist unglaublich anstrengend, ist es auch. Aber in dieser Zeit passiert sichtbar was mit den Körpern, mit der Emotion, man ist plötzlich viel wacher. Und ich kenne es auch von mir selber, ich kann mich an so einen Moment erinnern, da hatten wir ein Konzert, das ist schon recht lange her, in Wien im Rieur. Und ich habe da so eine Doppelfunktion gehabt, weil ich noch Kulturmanagerin war und aber gleichzeitig auch mit dem Schmusechor dort gesungen habe. Und ich habe die Nerven einfach weggeschmissen. Mir ging es einfach richtig nicht gut. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass ich jetzt in Kürze dort dirigieren werde. Und wir mussten auch einen Song gemeinsam singen. Das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Dann hat eine Person aus dem Chor vorgeschlagen, dass wir doch einfach Heavenly Father miteinander singen sollen. Das ist so ein Ensemble-Song, wo wir zu zehnt sehr intim miteinander singen. Und an diesen Moment muss ich so oft zurückdenken, wenn ich mir überlege, was bedeutet für Musik, was bedeutet Atmung, was ist Singen für mich. Dieser Moment war genau das, weil es hat mich einfach in der Sekunde zu mir, zu der Gruppe gebracht. Plötzlich war das Leben vollkommen wurscht und um. Es war egal, was für einen Stress ich habe. Und ich glaube, das Nervensystem, ich kann das jetzt überhaupt nicht wissenschaftlich belegen, aber hat sich durch das, dass wir miteinander da gesungen haben, in der Minute einfach beruhigt und ich bin runtergekommen, zu mir gekommen.
Ich glaube, es braucht eben auch die Wissenschaftlichkeit nicht, weil man sie ja spürt.
Ja, das stimmt. Ja.
Mhm. Ja, es ist ja total wichtig für die Gemeinschaft. Ich glaube, man wächst ja extremst zusammen beim Singen. Ich war früher in einer Musikhauptschule und ich kann es total nachvollziehen, wenn man da so gemeinsam singt und so verschmilzt ineinander und man weiß gar nicht mehr, was man selber singt und was der andere singt, so gefühlt. Und es ist dann dieses Harmonische und ach, ja. Ich glaube, es wird da wieder in einen Chor. Habt ihr noch freie Plätze? Wie schaut das aus?
Im Moment leider nicht.
Ja, wie ist das eigentlich so bei euch? Also klopfen da alle Leute schon an, weil ihr seid jetzt richtig...
tatsächlich ja. Aha. Also wir bekommen wirklich mehrere E-Mails pro Woche von Leuten, die gern bei uns mitsingen würden. Und wir würden sie am liebsten auch alle aufnehmen. Ja. Eigentlich ist das die schönste Wertschätzung, dass so viele Leute bei uns mitsingen möchten. Aber wir sind jetzt, wie gesagt, gerade 50 Personen, was für mich unglaublich groß ist.
Ja, wie handelt man das überhaupt? Kommen alle 50 auf einmal zusammen? Also das ist ja sehr viel dann.
Es gibt jetzt ein Konzert im Jänner, da werden wir, glaube ich, das erste Mal knapp 50 Personen sein. Das hatten wir noch nie. Wir waren maximal 40 im Radiokulturhaus. Das war für mich schon eine Explosion. Und jetzt sind es noch 10 Menschen mehr. Ich sage euch im Nachhinein, wie ich es gehandelt habe.
Was ist denn das für ein Stress, den du da eigentlich halten musst? Oder was für ein Druck?
Während den Proben oder beim Konzert oder insgesamt?
In jegliche Richtung. Jetzt habe ich gerade dran gedacht, weil du eben gesagt hast, 40 Leute, 50 Leute, fragst mich nachher.
Das ist ein großer Druck und es ist ein großer Stress. Weil ich habe heute gerade in meiner Therapie viel darüber geredet, so eine Gruppe zu leiten bedeutet, ständig extrem viele Entscheidungen zu treffen. Also es sind auch so Mikroentscheidungen, nicht nur musikalisch, sondern auch mit den Menschen, mit wann machen wir Pause, wann hören wir auf, welches Konzert nehmen wir an. Und es ist ja nicht nur das Leiten und das Proben und das Konzerte miteinander machen, sondern ich bin in Wahrheit Bookerin, ich bin Presseperson vom Chor, ich mache extrem viel Computerarbeit, was ich unglaublich gern abgeben möchte, falls das jemand übernehmen mag. Ich glaube, mein Kopf ist ganz, ganz selten abgeschalten, weil es so viele Sachen mit zu bedenken gibt. Also das Stresslevel ist, glaube ich, sehr hoch.
Ich gehe einfach davon aus, dass es die Mental Load ist, die halt da hier den Wahnsinn ausmacht. Weil das hört ja auch nicht auf und es ist auch für niemanden nachvollziehbar.
Ja, und ich glaube, man kann das auch gar nicht nachempfinden, wenn man es nicht selber mal gemacht hat. Wir machen es manchmal so, dass ein paar Leute aus dem Chor oder vereinzelt Menschen Chorproben von mir übernehmen. Das ist der größte Luxus, dass es das mittlerweile gibt. Und es passiert eigentlich fast jedes Mal, dass die Personen danach zu mir herkommen und noch einen größeren Respekt vor meiner Arbeit haben, weil sie es dann einmal selber am Körper erlebt haben, wie krass das ist. Das ist ja eben nicht nur musikalisch organisieren und bla bla bla, sondern es ist vor allem auch eine Stimmung halten mit der Gruppe gemeinsam und schauen, dass man gemeinsam in eine Richtung geht. Man kennt es eh, wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, das ist ein ständiges Austarieren. Wie arbeiten wir miteinander? Wie kommen wir zu unseren Zielen? Und ja, der Mental Load ist unaufhörlich und die ganze Zeit da mitlaufen.
Du musst ständig in Ton gefühlt angeben, ne?
Ja.
Und du musst immer sagen, Arme nur ein bisschen höher oder wie auch immer. Es kann ja frustrierend sein für die Gruppe dann. Und nur mal, aber dann wird es halt dann besser wahrscheinlich und...
Ja.
Aber, ja.
Ich habe einen riesengroßen Perfektionsanspruch.
Ui.
Das kommt da natürlich auch noch dazu. Also es ist mir auch wichtig, dass wir musikalisch auf einem sehr guten Level sind. Und da führt es durchaus, wenn wir jetzt eine Stelle noch einmal zum 400. Mal durchmachen, führt es schon zu Frust. Wir haben vor kurzem was Tolles eingeführt, das nennen wir Pausen-Queen. Es gibt jetzt in jeder Probe eine andere Person, die für die Stimmung zuständig ist und fürs Pauseneinhalten und rechtzeitig wieder aus der Pause zurückkommen. Das heißt, der Mental Load ist jetzt ein bisschen aufgeteilt. Es ist noch, ich würde sagen, ein Pilotprojekt. Wir haben noch ausbaufähige, können wir noch ausbauen. Aber ja, das ist so ein Versuch, dass zumindest das nicht immer mehr bei mir liegt. Ja.
Weil du jetzt den Perfektionsanspruch reingebracht hast, würde ich, und wir vorher über Singen gesprochen haben, würde ich so gern wissen, was du als jemand, die einerseits einen Chor leitet, aber andererseits schon auch diesen musiktherapeutischen Hintergrund hat, was sagst du einem Menschen, der dir sagt, ich kann nicht singen?
Da sage ich meistens die sehr tolle Antwort, jede Person kann singen.
Und dann singen sie vor beim Schmusekorn und dann sagst du so, na, du bist raus.
Du kannst das, aber nicht für uns. Ja. Also es ist wirklich, du machst es toll.
Aber. Für dich machst du es super.
Ja, genau.
Aber ich kann mir vorstellen, dass du eine differenziertere Haltung dazu hast.
Ja, was ist meine Haltung dazu? Also ich glaube definitiv, dass wirklich jede Person, was heißt es schon, singen können? Also jede Person kann sich mit der Stimme ausdrücken. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, können wir miteinander singen? Das wird dann ein anderer Punkt, ob man die Stimme halten kann, wenn wir mehrstimmig miteinander singen. Und das ist Erfahrung, das hat sehr viel mit Sozialisierung zu tun, auch mit Selbstvertrauen, bei sich bleiben können. Das glaube ich, dass das nicht jede Person auf Anhieb kann und kann man aber durchaus lernen, ist meine sehr diplomatische Antwort.
Aber das heißt, es könnte doch jemanden geben, der die unglaublich gut singt, aber überhaupt nicht geeignet sein könnte für den Schmusechor.
Ja, durchaus. Das passiert bei offenen Proben auch manchmal, dass Menschen zu uns kommen, die sehr viel Solo-Gesangserfahrung haben und auch wahnsinnig schöne Stimmen haben. Die würde ich immer am liebsten sofort aufnehmen. Aber dann gibt es manchmal so etwas, wo wir so merken, dieses mehrstimmige Singen, es ist eine andere Form von Musik machen. Man muss da ja auch bereit sein, einen Schritt zurückzugehen und auf die anderen eingehen, den anderen zuzuhören. Und manche wollen das auch gar nicht. Und manche können es auch oder noch nicht zumindest.
Mhm. Wird da demokratisch bei euch entschieden, wer da reinkommt? Oder sagst du jetzt da, gute Stimmen, passt?
Na, es wird bei uns wirklich demokratisch entschieden. Wir haben seit kurzem eine neue Form, wie wir neue Menschen aufnehmen. Und zwar nennen wir das Speed Dating. Ja. Es klingt sehr liebevoll. Es gab irgendwann einmal einen Moment, wo wir gemerkt haben, wir müssen eben schon schauen, ob die Menschen singen können und ob sie zu uns dazu passen, auch menschlich und auch mit den politischen Werten. Und da haben wir dieses System entwickelt, dass es so Stationen gab, in denen die Menschen reingehen durften und durchgehen durften oder mussten, muss ich eigentlich sagen. Und zwar mussten sie zu Beginn Kostüme anziehen mit unserem Team Kostümen und sich schminken lassen. Da haben wir schon mal geschaut, ob das etwas ist, was sie gerne machen. Dann haben sie mit uns Musik gemeinsam gemacht, aber in einem Ensemble, weil ich finde, alleine vor mir vorsingen, das würde ich nicht machen wollen. Und das ist so intimidating, wenn man dann auch so bewertet wird von einer Person. Deswegen haben wir das mehrstimmig zu zehnt gemacht. Und am Schluss durften sie noch mit ein paar Personen in einem Raum sitzen und Fragen stellen. Und ihnen wurde natürlich auch Fragen gestellt, wie zum Beispiel, ob sie zeitliche Kapazitäten haben oder auch ihre politischen Werte abgeklopft. Und dann, das ist jetzt ein Jahr her, sind wir ein ganzes Wochenende in die Wachau gefahren und haben jede einzelne Person, es waren über 100 Menschen da, durchdiskutiert und mehrfach immer wieder so Auswahlverfahren gemacht und überlegt. Und wir wollten alle aufnehmen, das ist immer das Problem. Ja, da wird jedes Bauchgefühl vom Schmusechor wird gehört und auf das eingegangen.
Und wie viele Menschen habt ihr genommen von diesen 100?
Ich glaube, es waren damals so 15 oder 20. Das heißt, sehr viele nicht auch. Mhm. Es war nicht leicht.
Org. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so hardcore ist, aber...
Also, Schmusechor hardcore liegt nach dem nebeneinander.
Aber mich wundert es auch nicht. Ich habe mir immer schon gedacht, wenn man bei euch dabei sein will, braucht man sicher sehr viel Zeit, schon allein. Und da können wir jetzt gerne über DNA vom Schmusechor reden. Was, meine Mama kennt den Schmusechor womöglich nicht, Fehler, aber was ist der Schmusechor wirklich? Also für jemanden, der den Schmusechor nicht kennt, was sind da so Punkte, die man wissen sollte? Was macht euch aus?
Also ich sage ja immer gerne, der Schmusechor ist ein Lifestyle. Ich finde, es ist so viel mehr als ein normaler Chor. Wir sind mittlerweile eigentlich, wir bezeichnen uns viel mehr als Performance-Chor statt normal, jetzt verwende ich schon wieder das Wort normal, ein Chor, den im üblichen Sinne. Wir machen ausschließlich Pop, das könntest du deiner Mama als erstes vielleicht mal sagen, das ist ganz gut, weil es gibt immer noch wenige Chöre, die ausschließlich Pop machen, tatsächlich.
Ich glaube, damals, als ihr angefangen habt, hat es den Kneipenchor gegeben.
Der Kneipenchor? Dann
habe ich mir immer angeschaut, immer so YouTube-Videos und Chor und so, und dann bin ich auf euch gekommen, kann das sein?
Der Kneipenchor ist der Grund, warum es uns gibt.
Ah ja, das hast du nicht erzählt.
Ich habe damals den Berliner Kneipenchor gesehen und es war der erste Chor auf YouTube, bei dem ich mir gedacht habe, sowas gibt's? Ja. Wow! Ja. Und natürlich in Berlin, gell? Berlin ist immer schneller als Wien. Ja, und wir haben dann sogar einen Song von ihnen gesungen, den sie gecovert haben, auch Listomania von Phoenix, schon sehr lange her. Genau, und was uns auch sehr stark ausmacht, ist eben nicht nur das Musikalische, sondern auch die Kostüme. Wir drücken uns mittlerweile mindestens genauso stark über die Kostüme aus wie musikalisch. Wir tanzen sehr viel. Wir singen und performen mittlerweile nicht nur auf Musikbühnen, sondern auch in Museen, in Performancehäusern. Wir machen Theaterproduktionen mit Nesterwall immer wieder gemeinsam. Es ist ein queer, immersives Theater. Also wir sprengen ein bisschen so diesen klassischen Rahmen von Chören, würde ich sagen. Das beschreibt uns wahrscheinlich am besten.
Bunt.
Bunt, steht sogar in unserem Pressetext, bunt und schillernd, stand mal drinnen.
Viele verschiedene Materialien, irgendwie so, so von Tüll bis Leder, alles dabei, oder?
Ja. Kommt immer ein bisschen aufs Konzept drauf an, aber ja, das stimmt. Es ist alles dabei. Und so ist es auch bei den Menschen. Ich habe das Gefühl, oder das wird immer schöner, dass bei uns wirklich ganz viele verschiedene, wir wirken vielleicht auf einen Blick sehr homogen, aber das ist es nicht. Wir sind sehr viele unterschiedliche Charaktere und Biografien, die aufeinandertreffen und die sich jeden Tag wieder inspirieren, die mich auch immer wieder aus meiner Komfortzone rausholen.
Ich habe mir das in der Vorbereitung gedacht, genau in die Richtung, was du jetzt gesprochen hast, dass für mich eigentlich eins von den besonderen Dingen ist, dass ihr irgendwie offensichtlich lauter so hervorstechende Individuen seid, die aber sich offensichtlich komplett committen dazu, etwas gemeinsam zu machen. Mhm. Und ich kenne das aus der Meditation, das Wort Kohärenz. Und ich glaube, ihr habt eine unglaublich hohe Kohärenz da in dem, was ihr macht.
Ja.
Und ich wollte dazu noch was fragen, nämlich die Basisfrage eigentlich, was ist ein Chor? Weil das haben wir übersprungen. Wie beschreibt man überhaupt einen Chor? Wie funktioniert ein Chor jetzt eben komplett unabhängig von, was der Schmusechor macht?
Also ein Chor ist meistens eine recht hohe Anzahl an Menschen, die miteinander singen. So bis 15 würde ich sagen, das ist ein Ensemble und alles drüber ist für mich ein Chor. Der Chor wird oft eingeteilt in verschiedene Stimmregister. Das fängt an bei Bass, Tenor, Alt, Mezzo, Sopran und Sopran. Es gibt aber auch Bariton. Und die machen mehrstimmig miteinander Musik und singen miteinander. Ich glaube, das ist die heruntergebrochene Erklärung für einen Chor.
Und wie ist das dann, wenn du sagst, ihr singt konkret Pop, dann sind die Stücke, die ihr singt, ja wahrscheinlich meistens von euch nicht komponiert, sondern sind von anderen komponiert. Und irgendwer muss die dann ja umdingeln, damit sie dann auf einmal Schmusechor-able sind. Wer macht das?
Oder unsere, wie passiert dieser Prozess? Unsere hauseigenen Dingeler, oder wie? es gibt unterschiedliche Wege, wie wir an Arrangements hinkommen. Es gibt Menschen im Chor, die manchmal für uns was schreiben. Es gibt Ex-Beziehungspersonen oder Beziehungspersonen, die uns manchmal was schenken. Zu Weihnachten ist ganz toll. Das sind meine Lieblingsweihnachtsgeschenke, wenn das Beziehungspersonen machen. Plötzlich der geliebten Person ein Arrangement schenken und eigentlich schenken sie es mir damit.
Was sind das für PartnerInnen, die diese Kompetenzen haben? Und warum werden sie Ex?
Ja, diese Frage musst du später dann noch stellen. Ja, die kann ich jetzt nicht beantworten. Ich habe noch nie ein Arrangement als Liebesbeweisgeschenk bekommen. Nur indirekt aus zweiter Hand. Das ist eigentlich wahnsinnig toll. Ja, und eben manche geben wir tatsächlich auch in Auftrag. Also wir haben Menschen, mit denen wir immer wieder zusammenarbeiten, die den Schmusechor auch schon sehr gut kennen und wissen, wie wir gern Songs singen und interpretieren.
Aber diese Personen, die das Arrangement dann machen, die bleiben eigentlich extrem unsichtbar, oder?
Ja, leider. Das stimmt. Also sie werden zwar immer genannt, sie werden auch, wir müssen ja jedes Konzert anmelden bei der AKM und LSG. Das heißt, da werden sie auch mit kleinen Euro werden sie entgolten und gesehen. Aber Arrangeurinnen bleiben immer viel zu unsichtbar für das, wie wichtig sie eigentlich für diese Kunstform sind. Ohne ArrangeurInnen würde es Chöre nicht geben.
Nur eben, dass ich es richtig verstanden habe, quasi wenn es jetzt irgendeinen komplett etablierten Song gibt, den wirklich jeder kennt und ich höre eure Interpretation davon und denke mir, wow, das ist ja wirklich jetzt hier ungewöhnlich, was passiert, dann ist das eigentlich die kreative Leistung von der Person, die das Arrangement kreiert hat. Und ihr seid eben die, die das dann umsetzen.
Genau.
Okay.
Also es ist so, dass da die arrangierende Person entscheidet, wie die Mehrstimmigkeit gesetzt wird. Und meistens gibt es auch schon so Dynamikvorschläge, wie man das dann singen kann oder singen soll. Und wir als Chor oder ich als Dirigentin interpretiere es dann nachher mal für den Schmusechor. Das heißt, es gibt eigentlich viele verschiedene Schritte. Die Person, die es komponiert hat, der gehört natürlich die größte, das ist quasi deren Werk und auch urheberrechtlich genauso geschützt. Und dann gibt es eben die Interpretation für den Chor, die vom Arrangement herkommt und ich mache es dann noch quasi für den Schmusechor kompatibel. Genau.
Aber du machst es dann kompatibel, hast es dann, du schaust auch, wie die Leute dann stehen, wo die dann gehen, oder erklär das ein bisschen genauer.
Also zunächst einmal diese Dynamik, wie man die umsetzt, das lässt ja schon noch sehr viel Spielraum, oder wie man Phrasen fertig singt oder wo legt man, welche Texte sind wichtig, welche Stimmen sind wichtig, wie möchte ich das gern aufteilen, das sind alles Entscheidungen, die mir dann quasi noch frei sind, die ich dann entscheide. Und wo wer steht, ist auch immer eine Frage, genau. Wir stehen nämlich nie in Stimmregistern im Schmusechor.
Warum eigentlich nicht?
Weil ich finde, dass das Hören ein ganz wesentlicher Bestandteil vom, also ich finde nicht nur das, sondern es ist einfach auch so, dass das Hören ganz ein großer Bestandteil vom Chorsingen und vom mehrstimmigen Miteinander singen ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das besser funktioniert, wenn man sich ein bisschen außerhalb der eigenen Komfortzone befindet und gefordert ist, zuzuhören. Also dass, wenn ich jetzt Alt singe und neben mir steht ein Tenor, dann gelingt es viel leichter, dass man wirklich miteinander singt. Also wenn man innerhalb von der Altgruppe steht, ja, da gibt es eine große Versuchung, dass man dann in der Altgruppe verschwindet und der Alt ein Teil wird, der aber nicht mehr verbunden ist mit dem Sopran. Und deswegen stehen wir mittlerweile ausschließlich gemischt. Es steht eigentlich fast nie eine Stimme neben der eigenen Stimme. Es sind immer andere neben einem.
Macht der total Sinn, wenn du das jetzt sagst, aber warum machen das andere Chöre überhaupt nicht so?
Es gibt viele Warums, die man anderen Chören stellen kann. Ich weiß es nicht. Also meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass es so leichter und schöner und einen schöneren oder einen klareren Gesamtklang für mich gibt. Sinken zum Beispiel, Chöre sinken gerne. Ja. Das ist einfach naturgemäß. Das passiert einfach weniger, wenn ich neben mir zwei Stimmen habe, die eine andere Stimme singen, weil da muss ich ja mehrstimmig miteinander singen und nicht singen statt sinken.
Wie ist das eigentlich, weil wenn du es jetzt so beschreibst, dann klingt das alles so selbstverständlich, dass eben die Leute stehen, wie sie stehen, eben nicht in den Gruppen. Es hat etwas Performatives auch, das Visuelle ist total wichtig und das ist ja jetzt irgendwie, da ist ganz viel Klarheit, glaube ich, in dieser Identität. Du kannst es leicht beschreiben, aber am Ende ist das jetzt nach 10 Jahren so. Und wie war dieser Weg? Hat der auch... Also selbst wenn man sagt, ich möchte etwas komplett freimachen, ist man ja immer im Kontext der Geschichte und was vorher gemacht wurde, was du ganz zu Beginn noch gesagt hast. Also wie viel Mut oder auch vielleicht Selbstbewusstsein jetzt vom Chor, aber auch von dir hat es gebraucht, um zu verstehen, ja, wir stellen uns da anders hin. Oder ja, natürlich haben wir dann auch Kostüme. Mhm. Wo kriegt man die eigentlich her? Und also das ist ja ganz viel...
Weiterentwicklung.
Und zu sich selber Findung.
Ich glaube, dass der Schmusechor ganz ein großer Teil für meine Identitätsstiftung dargestellt hat. Am Anfang war ich oder waren wir in vielerlei Hinsicht sehr unsicher und hätten uns gewisse Dinge ganz bestimmt nicht getraut, die wir jetzt so selbstverständlich machen. Auch, dass ich Worte für Sachen jetzt schon finden und beschreiben kann, das war zu Beginn überhaupt nicht möglich. Unter anderem auch habe ich mich selber 8 Jahre lang nicht als Dirigentin bezeichnet, weil ich das Gefühl hatte, ich darf diesen Begriff für mich nicht verwenden. Es gibt ja diesen großen Begriff Maestro, Maestra, der mit so viel Leistung verbunden ist. Das hätte ich mich niemals getraut, mich selber so zu nennen, obwohl ich de facto seit 9 Jahren diesen Beruf mache. Und ich finde, so ist es mit ganz vielen im Schmusechor, dass wir jetzt ein Kostüm haben und auch ein Kostümdepartment. Das sind mittlerweile 10 Menschen, die das machen. Zu Beginn war es eine Person und das war Marve Venturin, die hat ursprünglich angefangen mit, unser erstes Kostüm waren Tennissocken, die uns verbunden haben miteinander. Der nächste Schritt war, dass wir drauf kamen, da gab es gerade diese ganz schreckliche Zeit 2015, als so viele Menschen abgeschoben wurden, die große Flüchtlingskrise. Wir haben dann T-Shirts gedruckt, abschmusen statt abschieben, weil wir unsere erste politische Message miteinander auf Bühnen bringen wollten. Das sind alles Dinge, die hätte ich niemals alleine entscheiden und niemals alleine definieren können. Das war immer ein gemeinsamer Prozess in dieser Community Schmusechor. Und ich habe mir jetzt gerade vor kurzem gedacht, uns würde es nicht geben, ohne jede einzelne Person, die im Schmusechor dabei war, egal ob sie kurz oder lang dabei war, weil jede Person den Chor erstens definiert hat, auch neue Ideen reingebracht hat. Ich wäre selber nie auf die Idee gekommen, Kostüme zu machen, zum Beispiel. Oder auch mit Performance das machen zu können oder mit Tanz was zu machen. Das sind alles Dinge, die entstehen immer in der Gemeinschaft und vor allem deswegen, weil wir uns gegenseitig immer wieder pushen und uns immer wieder gegenseitig Mut zusprechen. Ich finde, das ist eigentlich das Tollste, was es in einer Gruppe gibt, dass man eine Entscheidung irgendwo hinbringen kann oder eine Idee oder eine Vision und man hat immer unmittelbar Feedback von einer Gruppe, die einen entweder unterstützt oder einen auch manchmal kritisiert und ungemütlich auf die Zehen steht. Und man, ja, wir sind so eigentlich immer Regie und Schauspielerinnen und Outside Eye und alles Mögliche in einem. Und so gelingt es uns auch immer wieder, ganz krasse, mutige Entscheidungen zu treffen, die ich mich alleine sicher so nicht trauen würde zu treffen und auch nicht trauen würde, auf Bühnen dafür einzustehen. Das geht nur, weil wir diese Gemeinschaft haben.
Oh, schön, dass jeder so gehört wird. Also finde ich super. Ja. Ich meine, wenn wir gerade über Mut sprechen und über politische Haltung, kannst du da ein bisschen was drüber erzählen, weil Stichwort zum Beispiel Wiener Festwochen oder so. Politische Haltung, was das für euren Chor ausmacht.
Das ist über die Jahre auch immer wichtiger geworden, die politische Haltung. Eben wie gesagt, 2015 war das auch schon wichtig und wir haben eigentlich immer wieder an einzelnen Momenten entschieden, wenn uns diese Bühne gegeben wird, dann möchten wir sie auch verwenden für etwas, was uns wichtig ist. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das war 2016 oder 2017, gab es diesen Moment, dass zwei Frauen aus dem Brückel geschmissen worden sind, aus dem Café Brückel, weil sie sich geküsst haben im Café. Da gab es dann auch große Demonstrationen und wir wurden zu der Zeit gerade eingeladen im Brückel. Unten, da gibt es so ein Theater, von dem ungefähr niemand weiß, ein unglaublich schönes Theater. Da durften, das war 2015, eines unserer ersten Konzerte, durften wir ein Konzert dort singen, gerade als das passiert ist. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir gleichgeschlechtlich uns auf der Bühne küssen werden und wirklich schmusen werden. Das war dann quasi auch schon so ein Statement, das wir einfach miteinander gemacht haben. Das heißt, es hat eigentlich relativ früh schon angefangen, dass die politischen Themen, die uns im Alltag beschäftigen, wir auch auf die Bühne bringen, wie man das auch als Musikerin oder Künstlerin ja sowieso oft. Ich glaube, Musik und Kunst existiert nie ohne die eigene Biografie. Man bringt die immer irgendwie mit. Und diese politischen Themen, die uns beschäftigen, die werden einfach immer mehr und immer klarer. Und ich glaube, wir werden auch immer mutiger. Und für mich wird intersektionaler queerer Feminismus einfach immer wichtiger und immer klarer, dass wir dafür einstehen dürfen und müssen. Und somit bringen wir das mit zu Entscheidungen, wie wir wollen nicht mit Young Huren einen Song bei der Wiener Festwocheneröffnung singen, an die Öffentlichkeit auch, weil es viele Missstände gibt und viele Unsichtbarkeiten von Themen, die einfach noch nach wie vor, obwohl wir in 2023 sind, noch nicht besprochen werden.
Es war dann sehr viel Medienecho auf das, gell?
Ja, das war für uns eine sehr unerwartete Entwicklung. Auch hier sind wir wieder in die Wachau gefahren für 2 Tage, um das gut vorzubereiten. Es hat ein großes Medienecho gegeben, was wir darauf zurückführen, dass das einfach ein Thema ist, das für viele Menschen, also alle, die das nicht mitbekommen haben, Young Huren hat große Sexismusvorwürfe bekommen, hat auch Übergriffe. Es gibt ganz klare Vorwürfe gegenüber ihm, dass er übergriffig war, auch körperlich gegenüber Flinterpersonen. Und er schreibt unter anderem auch Texte, wo er eigentlich genau über das singt. Also es ist nicht nur so, dass man sagen kann, es ist ein Gerücht, sondern er bringt es wirklich mit seiner Musik auf die Bühne. Und wir wurden damals von dem Intendant gefragt, ob wir mit ihm gemeinsam einer dieser Songs singen können, was ich ein extrem irritierender Move finde, weil der Schmusechor erstens von einer Frau geleitet wird und auch queer-feministisch ganz klar nach außen ist. Ja, und da haben wir uns dann eben entschieden, dass es Zeit ist, das an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich glaube aber, dass wir definitiv nicht die Ersten waren, die das gemacht haben, sondern ganz viele Menschen schon vor uns mutige Schritte gemacht haben und Vorarbeit geleistet haben und wir uns nur deswegen trauen konnten, das wieder aufzurollen. Und es hört ja nie auf. Also Rammstein dieses Jahr ist ja einfach wieder ein weiterer Stein, der ins Rollen kommt, so dass wir hoffentlich durch unseren ganz vielen Mut irgendwann dahin kommen, dass es diese Messages nicht mehr braucht. Das wäre ganz toll.
Was hat euch das gekostet eigentlich? Also offensichtlich hat es viel Mut gekostet, aber es hat euch wahrscheinlich auch zusammengeschweißt. Aber ist es so, dass wenn man den Festwochen absagt, dass das egal ist? Oder denkt man da gar nicht mehr drüber nach, weil die Entscheidung ist gefällt, danke, nächster Tag beginnt? Oder wie funktioniert das?
Wir hatten große Ängste im Vorfeld. Wir durften alle unsere Worst-Case- und Best-Case-Szenarien verbalisieren. Und bei den Worst-Case waren viele ganz grausame Ängste dabei. Also die gingen von, was passiert eben, wenn wir den Wiener Festwochen absagen? Was macht es mit uns als Chor? Werden wir dann nicht mehr gebucht? Da ist so eine ganz unsichtbare Macht, die im Raum schwirrt, die man eigentlich nicht greifen kann. Das ist sehr beängstigend. Aber was für mich noch viel beängstigender war, war, dass wir eigentlich oder auch Menschen im Chor Angst um uns als Menschen bekommen haben. Also wir hatten tatsächlich Angst, dass mir was passieren könnte als Chorleiterin oder dass dem Chor Gewalt angetan werden könnte, weil es auch schon so einen Fall gab, dass eine Journalistin an die Öffentlichkeit gegangen ist im Vorfeld und die wurde dann bedroht und auch verfolgt von der Fan-Community von Young Huren. Das heißt, das waren alles Dinge, die wir im Vorfeld als große Bedrohung erlebt haben und auch nur deswegen uns dafür entscheiden konnten, weil wir uns immer wieder darauf hin besinnt haben, dass wir uns haben und dass wir eine starke Gruppe sind und dass wir uns immer schützen werden und immer hintereinander stehen. Und deswegen würde ich jetzt im Nachhinein sagen, dass es uns Mut gekostet hat, sehr viel Überwindung und auch extrem viel Energie, weil wenn man dann so mehrere Wochen sehr präsent in den Medien ist, und das sind natürlich nicht nur schöne Berichte, die über uns geschrieben wurden, wir würden schon teilweise auch sehr stark kritisiert. Das Standardforum habe ich mir bis heute nicht durchgelesen zu den einzelnen Artikeln. Es wird viel gehatet. Das Internet ist ein ganz anonymer Raum, in dem man plötzlich als Person, als Individuum, also ich war ja nicht nur als Schmusechor im Internet, sondern auch als Verena Giesinger. Die Leute haben mich privat gegoogelt und auf meinem privaten YouTube-Account geschitstormt. Das sind Dinge, die muss man alle mal aushalten. Und das wäre nicht gegangen, wenn man nicht, wir haben Kommunikationsexpertinnen hinzugeholt und sehr viel Beratung von allen möglichen Stellen eingeholt. Aber ich würde trotzdem sagen, was es mit uns eigentlich gemacht hat, ist, dass es uns hauptsächlich gestärkt hat. Und dass es für uns, wir haben uns sehr viele Fragen stellen müssen, die wir uns davor noch nicht gestellt haben. Auf welchen Bühnen wollen wir eigentlich singen? Wer sind wir eigentlich? Wie politisch wollen wir in der Öffentlichkeit sein? Sind wir nicht eigentlich hauptsächlich ein Chor? Und jetzt sind wir da plötzlich so exponiert. Das sind alles Entscheidungen, die für mich sehr hilfreich waren, dass wir sie uns mal getraut haben zu stellen. Und für mich war es total schön, weil wir hatten Konflikte. Natürlich hat der Schmusechor nicht eine politische Einstellung, sondern es sind 40 oder 50 politische Einstellungen, die alle durchdiskutiert worden sind. Und ich finde, die Form, wie wir miteinander diskutiert haben, war so wertschätzend. Wenn alle Menschen so eine Community hätten, dann, glaube ich, würde es weniger Kriege geben auf der Welt. Und ja, ich glaube, dass es uns hauptsächlich mehr zueinander geschweißt hat und uns als Kunstfigur und Gruppe noch viel mehr Identität gestiftet hat. Das hätte ich mir nicht gedacht. Also bei allen Best-Case-Szenarien wurde das nicht erwähnt, wie es dann schlussendlich rausgekommen ist.
Ich habe auch, während du jetzt gesprochen hast, am Ende hast du das Wort dann gesagt, ich habe mir gedacht, ich glaube, es könnte identitätsstiftend gewesen sein. Und das ist dann vielleicht das Geilste, was überhaupt passieren kann, weil dann hat man ja es komplett zum eigenen gemacht. Also komplette Appropriation von dem Scheiß, mit dem man halt zu tun hat. Ja. Oder haben muss, oder ich weiß es nicht.
Ja. Hm. Ja.
Das war jetzt für powerful irgendwie.
Schön.
Ja. Wir haben da so eine Frage, was hast du vom Schmusechor gelernt? Und vielleicht haben wir eh schon die Antwort jetzt bekommen, aber ich stelle sie trotzdem noch.
Das ist eine emotionale Frage. Ich glaube, ich habe fast, also einen ganz großen Großteil von meinem Leben vom Schmusechor gelernt, weil das die Menschen sind, mit denen ich am allermeisten Zeit verbringe, viel mehr als mit meiner Familie oder mit Beziehungspersonen oder mit Friends. Wir haben gestern gerade darüber geredet, haben wir überhaupt noch FreundInnen außerhalb vom Schmusechor, weil wir so viel Zeit miteinander verbringen. Ich habe vom Schmusechor, ich glaube, am meisten habe ich vom Schmusechor gelernt, dass man das sein darf und sein soll, was man ist, und dass man dazu stehen darf, das sein zu können. Und das ist, glaube ich, um zurückzukommen zum Anfang, das, was mir in meiner Pubertät so wahnsinnig gefehlt hat, dass ich immer das Gefühl gehabt habe, ich muss wer anderer sein, ich muss einem Stereotyp entsprechen, ich muss Frau sein heißt so und so sein. Da gab es eigentlich gar keine Abstufungen, da gab es immer nur schwarz und weiß. Und ich finde, der Schmusechor zeigt einem, dass man jeden Tag sich neu erfinden darf und dass man immer sich wieder umentscheiden darf. Auch wenn ich kurz schon das Gefühl hatte, jetzt habe ich die Wahrheit gefunden, darf ich am nächsten Tag wieder entscheiden, war doch nicht die Wahrheit. Und ich kann mich immer wieder neu erfinden. Und das tun wir sowohl auf den Bühnen als auch miteinander jeden Tag. Das kostet voll viel Mut, aber das geben wir uns auch immer wieder gegenseitig.
Ich habe mir das zu Beginn schon gedacht, als du das erzählt hast von Musiktherapie, und dass das eigentlich, es ist passiert, und das hatte ich, aber eigentlich ist es vor allem scheinbar passiert, damit was anderes passiert. Und ich habe das Gefühl, wir haben hier so eine totale, so einen Selbstfindungs Lebenslauf. Ich meine es nicht so technisch, aber so ein Leben, das sich findet. Und irgendwie, das ist ja, was wir alle ständig haben, aber es ist nicht immer so leicht zu, finde ich, zu benennen, wo sind so diese Stationentheater, das jeder von uns erlebt. Und ich finde, das war wirklich sehr, sehr schön dazu zu hören.
Danke.
Und ja, also wir haben da jetzt eine Stunde rum und...
trotzdem mag ich nochmal über die Zukunft sprechen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Was liegt in der Zukunft zum Beispiel? Was liegt im neuen Jahr?
Ein Neujahrskonzert.
Ja, das schon ausverkauft ist, wo man so schnell hat man gar nicht schauen können, war das weg. Ja. Aber magst du uns kurz erzählen, worum es da geht und warum sie das überhaupt ins Leben gerufen habt?
Ja, das ist ein Thema, das mich im letzten Jahr wahnsinnig beschäftigt hat. Ich glaube, das passt auch sehr gut zu den Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich habe Anfang 2023 das Neujahrskonzert endlich wieder mal angeschaut, weil es ist einfach das Aushängeschild für österreichische Hochkultur. Dieses Wort liebe ich ja auch so sehr. Was ist schon Hochkultur? Gut, bürgerliche Hochkultur. Und dieses Neujahrskonzert war in meiner Familie natürlich immer eine Tradition, dass man sich das anschaut. Ich habe das mit sehr viel Gemütlichkeit in Verbindung gebracht, habe es aber jetzt schon seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Und habe dann gedacht, jetzt schaue ich mir doch mal an, was meine KollegInnen, ich gender jetzt noch, da so machen im Musikverein. War in den Bergen, voll passend, voll romantisch. Und dann hat es begonnen. Und erstens habe ich gemerkt, dass ich es unglaublich fadisierend fand. Das war schon einmal so der erste Schritt. Und habe gedacht, warum ist das so langweilig? Weil sie einfach schon, seit ich auf der Welt bin, jedes Jahr exakt dasselbe machen. Es sind so Traditionen, die sind so wahnsinnig verstaubt. Man sieht schon so die Spinnweben darüber, über diesen Traditionen. Das war mal das Erste, was ich so für mich recherchieren konnte. Und dann gab es diesen tollen Moment, dass der Dirigent interviewt worden ist, der damalige. Und ihm die Frage gestellt wurde, wie es sein kann, dass es das Neujahrskonzert schon seit 83 Jahren gibt und bis dahin ausschließlich nur von Männern dirigiert worden ist. Er hat daraufhin gemeint, dass das keine politische Frage ist, sondern eine Frage der Expertise, weil nicht jeder kann das Neujahrskonzert dirigieren. Da muss man wirklich ein besonderes Wissen und Können mitbringen, weil das Neujahrskonzert zu dirigieren ist das Komplexeste, was es gibt. Und das war noch nicht genug. Er meinte dann auch, und das hat mich enorm provoziert, dass der Dirigent eine ganz besondere Beziehung zu seinem Orchester braucht und auch das können nicht alle. Und Beziehung ist doch eigentlich die Expertise von Flinterpersonen. Deswegen habe ich überhaupt nicht verstanden, was er damit meint.
Er weiß vielleicht auch nicht, was du mit Flinterpersonen meinst.
Vielleicht schicke ich ihm mal ein kleines Paket. Ein Flinterpaket. Auf jeden Fall habe ich mich wieder unglaublich provoziert gefühlt. Ich war so am 1. Jänner extrem schnell auf 180, so hat mein 2023 eigentlich begonnen, ganz gemütlich in den Bergen. Und ja, es hat mich dann nicht aufgehört zu beschäftigen. Ich habe dann auch begonnen, tiefer zu recherchieren und rausgefunden, dass eben der Frauenanteil in Orchestern ist die nächste Baustelle. Und wir sprechen hier ja mal nur von weißen Personen. Da gibt's ja so viele Baustellen, das hört sich eigentlich nicht mehr auf. Und wir haben ein Konzert gehabt im Brut im Februar und meistens erzähle ich sehr spontan auf den Bühnen, was mich im Moment gerade beschäftigt, unter anderem eben dieses Neujahrskonzertthema und habe dann ganz salopp dahin gesagt, dass ich es toll finden würde, wenn der Schmusechor nächstes Jahr ein Neujahrskonzert macht. Meine Idee, das habe ich nicht ausgesprochen, war natürlich, dass wir es im Musikverein machen. Ja, und zufälligerweise saß der neue Kurator von WUK Performing Arts im Publikum, der Andreas Fleck, der ist dann auf mich zugekommen und hat gemeint, wenn ich das in irgendeiner Form ernst meine, würde er uns gerne das WUK anbieten für dieses Neujahrskonzert. Und somit gibt es jetzt Anfang 2024 das erste queer-feministische Neujahrskonzert in Wien.
Was natürlich jetzt eine sehr große Sache ist, aber wahrscheinlich dann im Nachhinein ja gar nicht so groß sein wird, wenn du dann irgendwann im Musikverein das Ganze nochmal wiederholst.
Meinst du 2025, oder?
Ja, es darf ja auch 27 sein.
Darf auch 27. Stimmt, wir brauchen eine Pause dazwischen, das stimmt.
Schöne Aussichten eigentlich, muss ich sagen.
Ja.
Wann ist das Konzert genau?
Am 5. und 6. Jänner und danach fahre ich wieder in die Berge.
Okay. Hoffentlich nicht mehr, auf 180, sondern nicht, ja, mit ruhigem Puls und voll besonnen.
Ja, das ist der Wunsch.
Ja. Mhm. Ja, wunderschönes Gespräch heute mit dir.
Dankeschön, fand ich auch. Sehr spannende Fragen. Das sage ich manchmal aus Höflichkeit, aber dieses Mal meine ich es wirklich ernst.
Du schaust immer nur her, Mann.
Nein, no, ich versuche, merkst du nicht, wie ich mit diesem Stuhl immer so hin und her? Deswegen. Ich fühle mich eh wie so, ich weiß nicht, wie in so einem Sekretärinnenfilm.
Nein, ich finde, es ist mehr so, so evil, oder?
Evil.
Ich habe ein bisschen schon mit so einem Drehsessel, aber eigentlich
anders. Wir sprechen momentan gerade sehr viel über Kill Bill bei uns im Schmusechor. Vielleicht könnte ich so Kill Bill sein in diesem, naja. Man sieht es nicht beim Podcast, gell? Meine bedrohlichen Drehungen.
Aber wir haben alles ist auf YouTube.
Okay.
Mehr. Man sieht dich. Jetzt kommen wir zum abschließenden Punkt.
Wir haben mehrere abschließende Punkte heute.
Oh wow, ich liebe mehrere abschließende
Punkte. Ja, es hört einfach nicht auf, ein Feuerwerk.
Ich mag nämlich Abschied gar nicht gern, müsst ihr wissen, das passt sehr gut.
Die Superbude wird dir ein Zimmer zur Verfügung stellen.
Ma, bitte. Bin mir sicher. Ich bleibe immer gern länger als zum Schluss.
Ich muss jetzt nur eine gute Überleitung schaffen hier. Immer bei uns Geschenke, vielleicht weiß man das. Ja, wie beginne ich? Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, wenn man ganz vorne steht und den Ton angibt, dann hat man ja oft so einen Stab eventuell auch in der Hand. Und für mich war das so, die sind immer so fad. Und sie sind halt nicht so, die haben halt keinen Vibe, keinen Schmusechor-Vibe. Und deswegen habe ich da also einen Dirigentenstab gebastelt, der halt so glitzert und funkelt. Und dazu passend gibt's noch ein paar Kussechte und Labello und
alles, also so
eine kleine Box. Ja.
Weißt du, es gibt unser Hair and Make-up Team ist immer rigider und strenger geworden über die letzten Jahre. Früher durften wir noch den Lippenstift verwenden, den wir verwenden wollten und auch zu unserem Hauttyp sehr gut passt. Mittlerweile hat der Schmusechor nur noch einen Lippenstift.
Nein, ist es der?
And it's literally this one.
Ich schwöre dir, wie lange ich beim Piper gestanden bin und ich mir dachte, na, der passt ganz gut zu ihrem Hautton und so, das könnte schon funktionieren.
Nummer 25.
Yeah, well.
Team Hair and Make-up ist im Publikum, sie können es nicht glauben.
Empathie is in the house. I felt it.
Wir haben ihn auch alle heute oben.
Scheiß mich an. Okay, Gott sei Dank.
Okay, this is meant to be. Ich weiß noch nicht für was, aber vielleicht.
Ich habe mir extra gedacht, ich nehme in Teheran. Nicht in Manhattan, nicht in Manhattan. Ich nehme in Teheran.
Aber eigentlich ist das ja gar nicht das Highlight, sondern schaut euch dieses schöne Teil an. Unglaublich gut.
Man muss dazu sagen, schau es nicht ganz genau, weil man perfektionistisch ist. Es ist leider ein bisschen zu spät angekommen. Ich musste improvisieren. Aber das ist auch schön so,
oder? Das ist urschön, danke
schön. Und natürlich, wenn es Obst ist, wenn es um so einen Chor geht, das geht ja nicht nur um die, gell? Es geht um alle anderen auch. Es ist mir ein paar Ferrero-Küsschen zum Austeilen für die anderen, zum Schmusen, gell?
So kreativ.
Ja,
einen herzlichen Dank. Ja. Ma, da werden Sie sich freuen.
Urschön. Ja, müssen Sie.
Ferrero-Küsschen. Kriege ich immer nur von meiner Oma. Es freut mich voll, dass es mal im anderen
ist
Kontext
ist. Ist so aufgelegt gewesen und immer noch, das passt.
Urschön, danke. Freut mich sehr.
Danke,
ich dirigiere ja immer ohne Dirigierstab, aber jetzt.
Ja, ich habe aber gesehen, auf deinem Pressefoto war einer, wer weiß, für welche Pressefotos du den verwenden kannst. Alles gut.
Und der Regenbogen-Labello ist auch extrem cute.
Ja, ja. Wir denken an alles.
Mal urschön, danke euch.
Voll.
Ja, also eigentlich haben wir jetzt dann, wer kündigt es an? Mach ich das? Machst du das? Machst du das? Du machst das?
Ihr seid die Hosts. Ich tue so, als würde ich von nichts wissen.
Okay, dann machen wir so. Ich habe mit der Verena geschrieben und habe halt so ganz subtil gefragt, es wäre so, so toll, wenn man einfach die Verena in Persona sehen könnte, wie sie performt. Und das geht halt nur mit Menschen, die da mitmachen. Und wir freuen uns, dass der Schmusechor heute auch da ist, zumindest ein Teil. Und wird in den Genuss kommen, ein paar Lieder zu hören. Und wir machen jetzt kurz die Bühne frei und dann geht's los.
Genau, also ihr habt das Kommando und dann ist Pipi-Pause, während der Philipp wahrscheinlich hat Chico auch, aber vor allem dann hier umbauen wird und dann wird aufgelegt. Und dann gibt's quasi den letzten Akt dieser Weihnachtsfeier heute, weil es ist nämlich auch eine Weihnachtsfeier. Ach, und dann kann man tanzen und romanzen und Philipp, du machst dein Ding. Oder? Gut, das heißt, wir gehen jetzt einfach langsam runter von der Bühne. Und du bleibst,
dieser
oder?
Jingle, das mit dem Klatschen machen wir, brauchen wir das oder machen wir das später?
Ich glaube, es nimmt niemand mehr auf.
Das haben wir sicherheitshalber.
Wow. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning. No kidding, I can't pin you down.
What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My hands and arms are burning, breathing fire. You're crazy, I'm out of my mind. 'Cause I'm give your all to me, I give my all to you.
You're my end and my beginning, even when I lose a winning, 'cause I give you all of me, and you give me all.
Oh. very quick mess.
Looking out on the morning rain, how I used to feel so uninspired.
Whoa, whoa, whoa.
Audiamo Plus. Wir hören uns.